Später fuhr Jesus mit dem Boot auf die Ostseite des Sees von Galiläa, auch See von Tiberias genannt. Große Menschenmengen folgten ihm dorthin, weil sie die Wunder sahen, die er an den Kranken tat. Er stieg auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war kurz vor den Tagen, in denen die Juden ihr Passafest feierten. Als Jesus die Menschenmenge sah, die zu ihm kam, fragte er Philippus: Wo können wir so viel Brot kaufen, dass alle diese Leute zu essen bekommen? Jesus wollte ihn mit dieser Frage auf die Probe stellen. Er selbst wusste genau, was er tun wollte. Philippus entgegnete: Selbst für 200 Denare würde man nicht genug Brot bekommen, um jedem auch nur ein kleines Stück zu geben. Ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, sagte zu Jesus: Hier ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Sorgt dafür, dass die Leute sich setzen, befahl Jesus. Der Ort, an dem sie sich befanden, war dicht mit Gras bewachsen. Als alle sich gesetzt hatten, die Zahl der Männer belief sich auf etwa 5000, nahm Jesus die Brote, dankte Gott dafür und ließ sie unter der Menge austeilen. Mit den Fischen machte er es genauso. Und jeder aß, so viel er wollte.
Ja, ich bin Benjamin und ein Hallo nochmal von mir. Und bevor wir mit dem Text einsteigen, möchte ich gerne noch beten. Gott, ich danke dir, dass wir heute Gottesdienst feiern können und dass wir ja, uns hier treffen können. Und du siehst, dass jeder sich aus einem bestimmten Grund hierher gemacht hat und dass die Suche nach dir und ja, das Gefühl, bei dir Nahrung zu finden, wahrscheinlich so das bei jedem irgendwie das grundlegendste Motiv ist, hierher gekommen zu sein. Und ich bitte dich, dass du uns ja, begegnest durch diesen Text und dass du uns dadurch auch Nahrung gibst. Und du sagst selbst, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus deinem Mund kommt. Und ich bitte dich, dass wir das erleben können mit diesem Text. Amen. Okay, wir gehen heute wieder einen Schritt weiter in unserer Predigtreihe in Begleitung zur Fastenzeit oder für viele auch in Begleitung zur Wir-4-Aktion. Für alle, die da mitmachen. Es gibt eine ganze Menge Leute im Kreuzfahrtprojekt, die bei Wir4 mitmachen. Und für alle, denen das gar nichts sagt, es geht da eigentlich um 2 Komponenten. Zum einen um die persönliche Zeit mit Gott oder um das Ruhegebet oder kontemplative Gebet. Und zum anderen geht es darum, für 3 Leute zu beten. Und zwar genau ja, andere Menschen zu segnen. Eine Person, die einem nahesteht, also ein guter Freund. Die zweite Person sollte jemand sein, der in Not ist, also jemand, der Hilfe braucht. Und die dritte Person, jemand, der fern ist, also den man vielleicht noch nicht so gut kennt, aber gern mal kennenlernen möchte. Und wir sind heute mit dem Ablauf eigentlich bei der Notperson angelangt. In unserer Begleitreihe zu dieser W4-Aktion. Und wir wollen uns heute anschauen, was hat dieser Text damit zu tun, wie wir Menschen in Not helfen können. Okay, dann starten wir mal. Erst einmal, es ist doch irgendwie ein ganz netter, schöner Text. Gerade heute, wo so schönes, sonniges Wetter ist, dann fühlt man sich da vielleicht schon, kommen schon so ein bisschen die Gefühle hoch, dass man den Sommer im Park verbringt und ja, Jesus picknickt hier mit den Leuten. Sie sitzen irgendwie vielleicht im Park auf ihren Decken, haben ihre Picknickkörbe dabei. Da ist zwar nichts drin, aber irgendwie klingt das doch nach einem sehr romantischen Bild. Aber das war hier nicht einfach nur ein schönes Picknick. Eigentlich wollte Jesus mit seinen Jüngern Ruhe haben. Ja, die brauchten Stille und deswegen sind sie eigentlich an diesen Ort gefahren. Deswegen sind sie über den See gefahren. Deswegen haben sie diesen eigentlich unbewohnten Ort aufgesucht. Und es war auch nicht so ein ganz angenehmer Ort. Der war sehr steinig, es war ein felsiges Gebirge, unwegsames Gelände. Es gab viele Höhlen, fernab von der Zivilisation. Das war jetzt kein typisches Wohngebiet. Aber es war doch ganz gut, um sich dort zu verstecken. Deswegen war die Gegend sehr attraktiv für Gegner des Regimes. Das war eine Gegend, wo das Militär nicht so leicht durch konnte. Also man konnte nicht die Polizei im Sixpack anrücken und die Leute da mal alle checken. Das war nicht so einfach. Deswegen war diese Gegend dort ja, so eine Brutstätte für die Widerständler gegen die römische Besatzungsmacht. Aber auch Kriminelle haben dort Unterschlupf gefunden und auch teilweise Ausgestoßene haben dort gewohnt. Ja, oder gehaust oder gehöhlt, wie man es sagen möchte. Also das war so ein bisschen das Klientel, was ich dort aufgehalten hatte. Und auf einmal kommt da eine riesige Menschenmenge zusammen. 5000 Männer wird hier berichtet. Rein rechnerisch müsste man noch sagen, man müsste alle anderen Familienangehörigen mit dazu zählen, meinen viele Bibelforscher. Das heißt, eigentlich kommt da wahrscheinlich eine Gruppe von 15.000 bis 20.000 Leuten zusammen. Es könnte aber auch so sein, das war so mein Gedanke in der Vorbereitung und für mich ist das gar nicht so unwahrscheinlich, dass hier wirklich nur Männer zusammengekommen sind, also ausschließlich. Und zwar Männer, die extra ihre Familien zu Hause gelassen hatten, weil sie den Aufstand proben wollten. Vielleicht waren sie bewaffnet. Denn in Vers 15 in dem Kapitel können wir lesen, dass diese Leute Jesus zum König machen wollten. Also einem König, der einen neuen Herrscher, ein König, der sie anführt, gegen die Römer aufzubegehren. Jemand, der für bessere Zeiten sorgt. Ein König, der die Not beseitigt. Und was macht Jesus? Richtig, er predigt erstmal. Er predigt übrigens noch viel zu lang, so dass alle dann hungrig werden. Ich hoffe, das wird heute anders hier. Ich werde nicht zu lang predigen, dass ihr alle hungrig werdet. Aber am Ende des Tages ist er noch mit ihnen. Und das ist schon eigentlich ziemlich überraschend. Aber das ist nicht die einzige Überraschung, die hier drin steckt. Ich habe mal so drei Überraschungen heute für euch. Einmal überrascht er die Leute, die da sind. Er überrascht seine Jünger. Und er überrascht hoffentlich uns. Also, Jesus überrascht erstmal die 5000 Leute, die da angekommen sind. Das ist übrigens eine Geschichte, die in allen vier Evangelien berichtet wird. Ja? Also die gibt es viermal in der Bibel zu lesen, in so oder ähnlicher Form. Und Markus ist auch einer, der darüber schreibt natürlich. Und er beschreibt noch ein interessantes Detail, worauf er eingeht. Und zwar ist das, dass Jesus diese Menge sah, diese Leute vor sich, diese Tausende, und dass es ihn jammerte. Aber nicht, weil sie nur hungrig waren, sondern weil sie, und das kann man dort lesen, weil sie waren wie Schafe ohne Hirten. Und das ist so ein Querverweis in die Bibel ganz weit nach vorn, nämlich in 4. Mose 27, wo Mose betet, kurz bevor er stirbt, und wo er für das Volk Israel, was er jetzt quasi führerlos hinterlässt, betet für einen Hirten. Also er benutzt genau die gleichen Worte. Also er betet für einen neuen militärischen und politischen Anführer, dieser Mose. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, was so in dieser ganzen Geschichte mitschwingt. Die Leute, die da waren, diese mehrere tausend, wollten Befreiung. Ja, es gibt eine Not. Aber Jesus gibt ihm Brot. Warum macht er das? Brot hat eine ziemlich große Bedeutung damals. Ja, heute bedeutet es vielleicht Kalorien oder Kohlenhydrate, Gefahr. Aber damals hatte Brot eine ziemlich große Bedeutung. Denn es gab nicht so eine große Auswahl an Lebensmitteln und man wusste sowieso nicht oft, was auf den Tisch kommt. Und wenn man was gegessen hat, dann war es eigentlich hauptsächlich Brot. Das heißt, Brot kam so eine große Bedeutung zu, dass es sprachlich fast gleichzusetzen war mit Nahrung. Und da Nahrung haben oder Nahrung nicht haben mit Überleben oder nicht leben zu tun hat, war es auch ja, eine Bedeutung für Leben. Und Jesus benutzt hier dieses einfache Mittel Brot, um einen ziemlich wichtigen Punkt zu veranschaulichen. Wenn man das Kapitel 6 noch weiterliest, merkt man, dass es Jesus eigentlich nicht nur um den physischen Hunger nach Brot geht, sondern dass er, dass in dem ganzen 6. Kapitel in Johannes sich das immer weiter vertieft zu einer spirituellen Dimension. Jesus zeigt, dass die einfache Suche nach der physischen Komponente nur ein Hinweis auf was Tieferliegendes ist. In Vers 35 sagt er: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Damit sagt er: Ihr habt den Hunger in euch, den physisches Brot nicht stillen kann. Und wenn ihr diese Lehre nicht von mir gestillt bekommt, dann werdet ihr für immer hungern. Das ist eine ganz schöne Aussage, finde ich. Jesus sagt, jede Aktion, die Not zu verbessern, die Not dieser Welt zu beseitigen, jede Rebellion wird schiefgehen, wenn nicht vorher dieser innere Hunger in euch geklärt ist. Wenn ihr nicht vorher geklärt habt, mit diesem Hunger umzugehen. Ihr braucht zuerst das Brot des Lebens. Ihr habt einen Hunger, den nur ich stillen kann. Das sagt Jesus. Jean-Paul Sartre sprach einmal auch über einen Hunger. Und den kann man vielleicht ziemlich mit dem auch vergleichen. Er sagte, dass Gott nicht existiert, kann ich nicht verleugnen. Ja, also dass Gott existiert, kann man verleugnen. Er ist Atheist. Dass mein ganzes Wesen nach Gott schreit, kann ich nicht vergessen. Also er glaubt nicht an Gott, aber dass es da so einen Hunger gibt nach irgendwas Größerem, das ist ihm ziemlich präsent. Er hat Hunger auf etwas, wovon Jesus sagen würde, das kann nur ich euch geben. Wo Jesus sagen würde, dass er der Einzige ist, der diesen Hunger stillen kann. Und dieser Hunger scheint eine ziemlich ernste Sache zu sein. Denn dieser Hunger möchte immer wieder gestillt werden. Ja? Von den Leuten damals, dadurch, dass ein neuer König regiert. Dadurch, dass die Römer verschwinden. Dadurch, dass wieder die Theokratie eingesetzt ist. Dass die Juden unabhängig sind. Dass das Land unabhängig ist. Aber auch heute gibt es tausende Dinge, womit dieser Hunger vielleicht immer wieder versucht wird, auch zu gestillt zu werden. Ja? Mit Geld, mit Nummernkonten, mit Spielen, mit Ablenkungen, mit Pornos, mit Computern, mit Sicherheiten, mit Erfolg, Macht, Hobbys, mit einer politischen Gesinnung, mit Fernsehen, mit Betäuben, Drogen, Bier, mit Träumen, mit Zielen, Erfolg. Und so könnte man wahrscheinlich das noch ewig weiterführen. Aber das Brot, das allein diesen Hunger stillen kann, gebe ich euch, sagt Jesus. Und das gibt uns ein besseres Verstehen dieses Wunders hier. Denn Jesus macht hier nicht nur einfach ein Hollywood-reifes, glitzerndes Spektakel. Es ist nicht einfach nur eine Machtdemonstration, wo Jesus sagt, schaut mal her, was ich alles kann, und dann werft euch nieder. Sondern das, und eigentlich wie alle Wunder von Jesus, ist das ein Wunder, was die erlösende Macht seines Wirkens zeigt. Du kannst mal die Wunder durchgehen, die Jesus macht. Ja? Ein Werbestratege oder Marketing-Experte würde sich sicherlich schönere Wunder einfallen lassen. Ja? Kranke heilen, Brot machen, das ist alles nichts Spektakuläres. Aber Jesus macht diese Wunder, weil er dadurch etwas veranschaulicht, nämlich die erlösende Macht seines Wirkens. Und so auch hier, das physische Brot ist begrenzt, ja? Gibt ziemlich wenig davon, nur 5 Stück. Es könnte niemals alle diese Leute satt machen. Aber durch Jesus werden alle satt. Zumindest erstmal physisch. Aber Jesus verweist noch auf das eigentliche Problem des Menschen. Er spricht hier den Hunger des Herzens im Menschen an und stellt die Frage, wie gehst du mit dieser Sehnsucht um? Wie gehst du mit diesem Hunger um? Welches Brot nimmst du zu dir, um diesen Hunger zu stillen? Das ist erstmal so, wie Jesus diese tausende Leute da überrascht. Er überrascht aber auch seine Jünger. Wo sollte man jetzt dieses ganze Essen herbekommen? Ja, das war nicht dort der Cottbusser Damm, wo man rund um die Uhr was zu essen bekommt, sondern eine ziemlich einsame Gegend. Vielleicht an einem einsamen, verlassenen Strand irgendwo an der Ostsee oder an der See könnte man sich das so vorstellen, keine Ahnung. Im Winter auf jeden Fall. Philippus, einer der Jünger von Jesus, hat sich gut vorbereitet, hat seine Hausaufgaben gemacht, ja, und er sagt, wir würden enorm viel Geld brauchen, um all diese Leute satt zu machen. Das ist interessant. Dieser Philippus hatte sich eigentlich schon so ein bisschen einen Grund zurechtgelegt, warum gerade er nicht helfen muss. Ja? 200 Denare. Also ich würde sagen, wir als Jünger sind da raus. Das ist so ungefähr ein Jahresgehalt. Das kann niemand geben. Die Not ist zu groß. Dann müssen die Leute eben selber klarkommen. Das ist, was die Jünger hier sagen, besonders Philippus. Aber Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. In den anderen Evangelien, die auch diese Geschichte überliefern, wird nochmal viel stärker das Subjekt betont, also der Handelnde. Gebt ihr ihnen zu essen, also ihr. Und die Jünger sagen, wir? Das ist unmöglich. Aber das ist gerade der Punkt von Jesus, bis die Jünger nicht sehen, dass es unmöglich ist, zu schaffen, was Jesus hier verlangt, sind sie eigentlich nicht dafür qualifiziert, es zu tun. Was jetzt passiert, ist ziemlich beeindruckend. Das ist, finde ich an der Geschichte sehr großartig. Denn ein ganz einfaches Kind kommt. Man könnte dieses Wort auch mit Sklave oder Diener übersetzen. Ich spreche immer von einem Kind, aber das zeigt auf jeden Fall, dass wohl eine der unscheinbarsten und unbedeutendsten Wesen in dieser ganzen Menge, sind immerhin 5000 Leute, Männer, vielleicht auch mehr, dass das auf einmal der Hauptakteur wird. Dieser Junge bringt 5 Brote und 2 Fische. Das ist, was ich habe. Ein stringent denkender Mensch würde wohl niemals auf die Idee kommen, dass so ein paar Schnittchen für diese ganzen 1000 Leute reichen könnten oder dass überhaupt jemand satt werden könnte oder dass das ohne Streit und Kampf über die Bühne läuft. Ich denke, kein Erwachsener hätte sich jemals das getraut. Es ist eigentlich spannend, dass ein Kind das hier bringt. Denn diese Idee, mit diesem bisschen was dahin zu kommen, ist eigentlich so lächerlich. Das ist so naiv, dass eigentlich nur ein Kind das tun kann. Gerade in dieser Situation, wenn ich wenig zu essen mitgehabt hätte, was hätte ich gemacht? Alle um mich herum haben nichts dabei. Ich bin der Einzige, der was hat. Dann hätte ich es doch für mich behalten. Dann wäre zumindest ich satt geworden. Oder noch, ich hätte mich noch mit 2, 3 Leuten anfreunden können, indem ich denen was gebe um mich herum. Ja, gerade in dem Moment, wo es so viel Mangel um mich herum gibt, wird ja das Wenige, was ich habe, noch kostbarer. Nahrung im Nirgendwo zu dieser Uhrzeit war sehr wertvoll in dem Moment. Wie kann man das nur hergeben? Klar, das kann eigentlich nur ein naives Kind machen. Nur das kann auf so eine Idee kommen, diese Leute irgendwie satt machen zu wollen oder irgendwie helfen zu wollen. Ja, und wenn man sich das nochmal genauer anschaut, dann wird hier auch das Wort Gerstenbrote verwandt. Das war das Brot der Unterschicht. Eigentlich hatte man gerne Brot aus Weizen gegessen. Es war auch viel lieber gesehen, das mochten die Leute einfach lieber. Also es war kein besonderes Brot, ja. Das war nicht das reichhaltige Vollkorn-Sauerteig im Holzofen gebackene Biobrot, sondern es waren Aufbackbrötchen vom Späti, die nach ein paar Stunden schon hart waren. Ja? Aber das tut der Geschichte keinen Abbruch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe manchmal habe ich so ein paar Träume in mir, wo ich denke, ah, dann könnte ich helfen. Ja? Zum Beispiel, wenn man sagt, wenn ich Besitz hätte. Manchmal denke ich so, wenn man so ein Wohnhaus hätte in Neukölln, ja, mit so 4 Etagen und 20 Wohnungen drin, dann könnte man die Leute zu guten Preisen da drin bieten lassen. Oder ich würde dann die Mieteinnahmen bekommen, ich könnte irgendwie, das Geld würde ich natürlich nicht für mich behalten, ich könnte es weitergeben, ich könnte ehrenamtlich arbeiten, also da, wo Organisationen irgendwie ja, können was Soziales machen, das ist ja eh, kann man eh schlecht Geld verdienen vielleicht, könnte ich ehrenamtlich mich mitbringen, weil ich bin ja finanziell abgesichert und so weiter und so weiter, denkt man das dann durch. Oder als kleines Kind habe ich so ein bisschen im Verein gekickt, ich habe es eigentlich nie so weit gebracht, aber da hatte ich immer so ein bisschen den Traum, immer dann, wenn ich nicht Fußball gespielt habe, so ein Fußballstar zu werden. Ja? Also nicht einfach nur ein Fußballprofi, sondern schon wirklich so der Beste vielleicht. Ja, dann dachte ich so, dann würden die Leute wahrscheinlich auf mich hören. Ja? Dann hätte ich so eine Vorbildfunktion, vielleicht würde ich auch mal was von Gott erzählen, das hat man so als Kind gedacht. Und ich könnte vielleicht auch so die Missstände im Land ansprechen, weil ich auf einmal, Sport ist zwar nicht politisch, ja, aber irgendwie hätte man hätte so eine Vorbildfunktion, man hätte so eine Öffentlichkeitswirkung und weil man ja auch einer der, weil man der Beste ist, darf man sich das alles erlauben. Ich könnte irgendwie Einfluss nehmen und könnte Sachen bewegen und könnte vielleicht so manche Not beseitigen. Also ich weiß nicht, ob ich damals schon so weit gedacht habe mit der Not, aber irgendwie habe ich gemerkt, man wünscht sich vielleicht auch oft gerne diese Situation, die sich Philippus hier wünscht, nämlich diese 200 Denare zu haben. Zu sagen, wenn ich das habe, das wäre meine Befähigung. Dann könnte ich Gutes tun. Und ich denke sofort in irdischen Kategorien und an meine Potenziale, beziehungsweise eigentlich eher an meine Beschränkungen. Ich messe mich an meinen Möglichkeiten, beziehungsweise an meinen Nichtmöglichkeiten. Und ich drehe mich weg und sage, puh, das kann keiner schaffen. Ich bin in der Angststarre und kann sagen, da kann niemand helfen. Ja, dieses Leben wieder in Ordnung zu bringen, keine Chance. Diese Beziehung in Ordnung zu bringen, keine Chance. Das ist unmöglich. Und vielleicht sehe ich Not auch oft unter der Lupe meiner Beschränkungen, um ein gutes Alibi zu finden, eben nichts tun zu müssen. Also vielleicht ist es gerade oft auch, ich scanne, was habe ich alles nicht und habe auf einmal sofort ein Alibi, weil man sagen kann, nee, ich schicke die Leute nach Hause. Ich kann die nicht satt machen. Aber für Jesus ist das anders. Diese Leute hier müssen nicht weggehen. Es gibt eine Möglichkeit und er sagt, ihr macht es. Ja? Du machst es, du. Also ihr macht es, ich mache es. Und gerade dann, wenn man vielleicht das Gefühl hat, absolut unpassend zu sein, bin ich der Richtige? Und Jesus sagt, bringt, was ihr habt. Und noch etwas Besonderes passiert hier. Jesus verwandelt diese Brote nicht in ihre Substanz. Ja, er verwandelt das nicht auf einmal in wunderbares Essen, diese Gerstenbrote. Man weiß ja nicht, ob die schon hart waren oder ob die noch frisch waren. Er zaubert jetzt auf einmal nicht aus diesen Sachen ein Festmahl. Ja, unsere Potenziale müssen nicht in eine andere Materie verwandelt werden. Es ist nicht wie bei der Altkleidersammlung, dass man da seine alte Kleidung hinbringt und die wird erstmal zu Geld gemacht und das Geld wird dann wieder für Nöte oder Leute in Not eingesetzt. Ja, er macht nicht aus dem Brot irgendwie fettiges Fleisch oder Kuchen, sondern Jesus benutzt genau das, was er bekommt, um der Not zu helfen. Aber er sagt, bringt es her zu mir. Das ist hier das Entscheidende. Und noch ein Gedanke, der so mir kam, wenn man mal betrachtet, dass dieser Junge hier so wenig bringt, könnte das doch ein Plädoyer dafür sein, nicht viel geben zu müssen. Also wenig reicht ja aus. Jesus macht schon den Rest. Dann könnte ich doch anstatt dem Bettler 50 Cent zu geben, einfach 5 Cent in seinen Kaffeebecher werfen, oder? Jesus macht ja den Rest. Aber ich denke nicht, dass das die Einstellung von diesem Jungen hier ist. Ich bin eigentlich ziemlich davon überzeugt, dass dieser Junge wirklich alles gab, was er hatte. Es wird darüber nichts ausgesagt. Wir wissen nicht, ob das die Reste waren, die er noch hatte, nachdem er dort schon was gegessen hatte. Keine Ahnung, aber ich kann mir gut vorstellen, wenn die einzige Person unter 5000, die was zu essen dabei hatte, es zu Jesus bringt, dann wird es schon ziemlich wahrscheinlich alles gewesen sein. Denn wenn jemand so naiv ist, mit so wenig helfen zu wollen, dann ist er sicherlich auch naiv genug, dass er nichts für sich behält. Also ich denke mal, der Junge hat keine Vorräte für sich zurückgelegt. Ich meine, 5 Brote sind wahrscheinlich auch ziemlich schnell weg. Ich weiß nicht, wie groß die waren, aber er hat scheinbar alles gegeben. Diese Geschichte ist keine Ermutigung, sparsam zu geben. So 5 Cent anstatt 50, Jesus macht das schon. Sondern Jesus sagt, was ihr habt, bringt her zu mir. Also eher 50 Euro anstatt 50 Cent. Diese Geschichte lädt uns ein, nicht unbedingt einfach nur große Wunder zu erleben, sondern in der Nähe Gottes zu erleben, dass meine Möglichkeiten, meine Potenziale oder das, was ich habe, helfen können. Dass das, wo ich oft immer denke, das ist viel zu wenig, dass das irgendwie trägt, ja? Wie auf so einem zugefrorenen Teich, wo man denkt, der ist eigentlich noch nicht richtig zugefroren. Und dann läuft man drauf und denkt, ist doch stabil, irgendwie trägt das. Kommen wir zum dritten Gedanken. Er überrascht uns. Jesus startet hier seine Revolution gegen die Not nicht mit Waffengewalt oder mit einem Kanonenschuss, ja? Sondern er bricht Brot. Er gibt den Leuten ja keine Kampfausbildung, wie man mit Waffen umzugehen hat, sondern er gibt denen eine Ausbildung im Brotbrechen. In dem Geben, was man so hat. In dem zur Verfügung stellen, was ich habe. Jesus nahm das Brot, dankte und brach es und ließ es verteilen. Beim letzten Abendmahl nimmt Jesus auch das Brot. Er segnete es, also er dankte, und er brach es und verteilte es. Und als Jesus am Kreuz stirbt, segnete er auch. Er segnete die Menschen, die ihn da gerade hingehangen hatten. Er sagt, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er starb, er zerbrach. Und das zeigt, dass Jesus selbst zu diesem Brot des Lebens wird. Wenn ich von Brot satt werden will, dann muss ich mir ein Stück abreißen, dann muss ich es kaputt machen. Wenn ich das Brot einfach schön liegen lassen würde, dann würde ich kaputt gehen, ja, weil ich dann würde ich vor Hunger kaputt gehen wahrscheinlich. Aber wenn ich von Brot satt werden will, dann muss ich mir ein Stück nehmen. Dann muss ich es zerkauen, dann muss ich es zerkleinern, ich muss es erst mit mich aufnehmen. Und meine Verdauung macht dann auch noch bestimmte Sachen damit. Also damit Jesus für uns zum Brot des Lebens, zur Quelle des Lebens werden kann, musste er zerbrechen. Jesus hat all meine Schwächen, all meine Fehler und Begrenzungen und auch meinen Widerwillen zu helfen auf sich genommen. Das ist beseitigt, weil er den Tod überwunden hat. Und die Quelle der Vervielfältigung, die Quelle für das viele Brot hier auf einmal, die Quelle für Leben, entsteht aus dieser Auferstehung. Das, was wir zu Ostern feiern, dass Jesus den Tod überwunden hat. Dass die Begrenzung, begrenzt ist. Dass die Begrenzung zerstört wurde. Ohne dem könnte hier niemand satt werden. Ohne dem könnte er niemals sich als das lebendige Brot anbieten. Lasst mich noch mal ein paar Worte sagen für die Fastenzeit. Und besonders noch mal für alle, die bei Wir 4 mitmachen oder vielleicht mal reinschnuppern möchten oder einfach mal in den 40 Tagen sich vielleicht einfach mal irgendwann eine stille Zeit nehmen. Ruhe bei Gott zu suchen hat keinen Selbstzweck. Wir haben ja am Anfang, die Geschichte fängt damit an, dass die Jünger und Jesus eigentlich in die Stille wollen. Aber die Geschichte endet nicht so, dass sie einfach nur die Stille haben, um sich abschotten zu können von der Außenwelt, sondern eigentlich gerade, um Empathie für ihre Außenwelt zu entwickeln. Es jammerte ihnen, können wir lesen. Und Jesus gab ihnen zu essen. Zum einen in physischer Form und aber auch in noch einer viel tieferen Ebene, indem Jesus die Beziehung zu Gott anbietet. Diese Stille und Ruhe mit Gott ist eine Quelle, nicht nur meine Bedürfnisse wahrzunehmen, ich denke, das ist auch sehr wichtig, in sich zu hören, aber auch die von den anderen, von meiner Umgebung. Die Stille und Ruhe vor Gott hilft uns, die Balance zwischen Aktion und Aktionismus zu halten auch. Wir können bei Jesus immer wieder dieses Muster sehen von Rückzug und von Hinwendung zu Menschen. Ja, er zieht sich nicht, ist wie so ein Pendel. Es braucht irgendwie beides. Er geht jetzt nicht total in die Abgeschottenheit für sein ganzes Leben, aber er hat in seinem Leben trotzdem immer wieder Punkte, dieses Zurückziehen und der Ruhe. Also er hat sich auch nicht komplett ständig in Menschenmengen verloren. Die Ruhe und Begegnung mit Gott bewahrt davor, in blinden Aktionismus zu verfallen. Die Ruhe und Begegnung mit Gott hilft mir, gezielt und bewusst in Aktion zu gehen. Diese Jünger hätten ja auch einfach hier anfangen können, irgendwie die Menschen zu versorgen und das Brot zu verteilen oder was zu kaufen oder die schon nach Hause zu schicken. Sie hätten einfach ihren Plan umsetzen können, aber sie kommen zu Jesus. Und man könnte vielleicht sagen, zum Glück war diese Aufgabe, die es hier war, diese vielen zu versorgen, zum Glück war es eigentlich unlösbar. Vielleicht hat gerade das die Jünger dahin getrieben, zu Jesus zu gehen. Die Unmachbarkeit hat sie vielleicht zu Jesus hingetrieben. Vielleicht stehen wir auch manchmal vor unlösbaren Aufgaben, weil es hilft für die Beziehung zu Gott. Ja, wenn meine Ressourcen unbeschränkt werden, dann wäre ich vielleicht nicht allzu oft dazu gezwungen, zu Jesus zu gehen. Was wäre, wenn ich wirklich dieses Wohnhaus hätte oder dieser Fußballstar? Wäre das wirklich gut? Ich habe das Gefühl, dass es eigentlich schon bei mir zumindest fast so eine Art Lebensmuster ist. Ja? Wenn ich an meine Beschränkungen komme, wenn meine Finanzen zu Ende sind, wenn mein Zeitplan explodiert, wenn ich keine Ahnung habe, wie ich dies oder jenes tun soll, wenn ich Geschichten höre, wo ich einfach nicht weiß, wie ich helfen kann, wenn ich auf Personen treffe, wo ich einfach nicht weiß, wie kann man denen helfen, was kann man jetzt tun, damit mit was Besseres passiert. Und eigentlich bleibt mir nichts anderes übrig, als vielleicht eine übernatürliche Kraft zu finden, als zu Jesus zu gehen. Ich würde fast behaupten, dass es in meinem Leben diese Beschränkungen braucht, diese Erfahrung mit diesen Beschränkungen, zu sagen, ich habe nichts zu essen oder ich habe viel zu wenig. Ich habe nicht diese 200 Denare. Ohne diese Dinge hätte ich wahrscheinlich eine weitaus oberflächlichere Beziehung zu Gott. Und ich finde, diese Geschichte macht sehr viel Mut, mich Gott anzuvertrauen. Sie zeigt sehr, wie Gott das akzeptiert, was ich ihm anbieten kann, wenn es nur Gerstenbrot ist. Und trotzdem zu ihm zu kommen und das benutzen zu lassen, was man hat, für was Größeres auch. Okay, lass mich zum Schluss nochmal die Predigt zusammenfassen. Jesus gibt zu verstehen, dass die Not, er sagt zu diesen Menschen, dass die Not eigentlich weitaus tiefer liegt als nur auf einem physischen Level von Hunger nach Essen. Und er begegnet dem tiefen Hunger der Menschen ihrer Seele. Das ist sein Auftrag, was er tun möchte. Und das ist das Erstaunliche, obwohl er das eigentlich verdeutlichen möchte, geht er trotzdem auf die physischen Nöte ein. Er gibt ihnen trotzdem zu essen. Und er zaubert aber nicht einfach nur Nahrung, sondern er bezieht das Vorhandene ein. Er lässt diese Wunder durch seine Jünger auch machen. Ja, die sollen das verteilen, die sind die Ausführenden. Er lässt das durch die Leute machen, die ihm vertrauen. Und letztlich können wir in dieser Symbolik des Brotes sehen, wie das so ein Hinweis auf die Quelle dieses Wunders ist. Ja, Jesus ist nicht nur gestorben, sondern er ist auch wieder auferstanden. Er hat den Tod und Begrenzung überwunden. Und So können auch meine Begrenzungen überwunden werden. Deswegen kann ich eigentlich nie sagen, ich habe nicht genug, um zu helfen. Oder ich habe nur schlechtes Brot. Oder ich habe nur wenig Brot. Sondern eigentlich muss ich mir viel mehr überlegen, ob nicht gerade das Wenige, das Schlechte, das scheinbar Unzureichende genau das Richtige ist, um Not zu beseitigen. Amen.